Diese Folge bei Gefühlte Fakten.
Nein, Christian, pack die Waffe weg!
Raphael, bist du mein Bruder?
Wer schneidet es am Anfang? Ich dann.
Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakci.
Hallo und herzlich willkommen zu Gefühlte Fakten. Ich muss mich kurz sammeln. Bin ein bisschen durch den Wind.
Du siehst auch ein bisschen blass um die Nase aus.
Ja, aber immer eigentlich.
Stimmt.
Also das ist so meine Top 3 Eigenschaften. Blass, leicht lustig und große eckige Brille. Nee, Moment, ich denke an Ralf Kaspers. Sorry, warte, ich komme noch mal rein. Blass um die Nase, blass im Gesicht. Eher so käsig eigentlich.
Käsig?
Ich habe so einen gelblichen Hautton. Egal, darauf wollte ich gar nicht hinaus. Ich muss mich kurz konzentrieren, ich muss einen Ohrwurm verdrängen. Mhm. Der offiziell, glaube ich, schlimmste Ohrwurm, den ich jemals hatte.
Okay.
Bist du ein Ohrwurm-Mensch? Hast du schnell Ohrwürmer?
Ich habe oft Ohrwürmer. Ich bin ein weirder Ohrwurm-Mensch. Und zwar habe ich oft Ohrwürmer von Dingen, die Belly singt. Also Belly hat oft einen Ohrwurm.
Ja.
Und dann singt die das, weil die einen Ohrwurm hat. Und dann habe ich den Ohrwurm, aber in Bellys Stimme.
Ist das besser oder schlechter?
Schlechter. Okay. Das ist schlecht, also Belly singt schön, aber dann hätte ich lieber das Original. Also das ist wie wenn du auf dem Konzert von, Metallica Tribute Band bist. Das ist schon Nothing Else Matters, ist schon gut so, aber ich würde gerne lieber einfach Metallica sehen.
Das finde ich auch nicht ganz
das meine Referenz war jetzt auch. Metallica.
Das war eine gute Referenz.
Ja, ist eine okay Referenz.
Das finde ich auch eine ganz komische Atmosphäre, wenn du zu einem Tribute-Konzert gehst und da ist eine Band und die lief halt gut ab, aber die singen halt die Songs von anderen.
Mhm.
Ich weiß nicht, aber springt da der Funke über? Weil normalerweise, wenn ich eine Band habe, die performt und ich jubel die an, dann kommen ja die Emotionen, vor allem, weil ich denke, ja, das ist ja deren Song.
Ja.
Den kommunizieren die gerade mit mir. Aber bei der Tribute-Band ist es, er singt das super nach.
Genau, ich singe das super nach.
Und das ist so, weiß ich nicht, springt da der Funke über?
Ist es ein bisschen wie DJs? Nee. Weil DJs performen ja auch nicht selber, sondern legen größtenteils die Songs von anderen
auf. Naja, aber auf. Die große Illusion ist dann ja, dass dieser DJ das so super gut scratcht und macht,
genau.
Dass es auch in dem Moment entsteht.
Das stimmt.
Also es ist ja ein.
Und es ist ja auch dann der Original-Song.
Genau, die Künstler und Künstlerinnen kommunizieren mit mir. Und da ist es so, die Künstler und Künstlerinnen geben eine Message weiter von anderen Künstlern und Künstlerinnen.
Das stimmt.
Das finde ich ein bisschen eigenartig. Red Hot Chili Peppers hingegen.
Ja, die Peppers amazing.
Die Dudelsack-Band, die Red Hot Chili Peppers Lieder covert. Ja. Das verstehe ich. Das Covern ist ja auch eine Kunst an sich, das sich zu eigen macht.
Aber das stimmt, so richtig Tribute-Bands.
Die machen sich das ja eben nicht zu eigen.
Ja. Andererseits ist schwierig. Wie ist es bei Klassik-Konzerten? Wollen wir nicht noch einen Deep Dive Beethoven machen irgendwann?
Wollen wir einen Deep Dive Beethoven
machen? Ja, haben wir vor 2 Wochen oder so, hast du großen Deep Dive Beethoven angekündigt.
Warum?
Auf den ich warte, weil wir darüber geredet haben.
Man weiß recht viel über Beethoven. Ich weiß nicht, was ich
gerade. Du wolltest Deep Diven.
Na gut, dann schreib's auf den Zettel, Deep Dive ich nächste Woche mal zu Beethoven.
Aber ist es bei Klassikkonzerten auch so, dass man.
Aber da sind es auch Interpreten.
Da sind es Interpreten.
Also, ein Lang Lang spielt ja einen Song ganz anders als ein anderer Pianist. Und als ein Kurz Kurz, exakt. Wahnsinnsgeld.
Heute wieder on fire. Was hast du für einen Ohrwurm? Der letzte Ohrwurm, den ich hatte, war in Bellys Stimme, gute Freunde kann niemand trennen. Und manchmal hat Belly auch so Ohrwürmer von Songzeilen, mir fällt jetzt kein Beispiel ein, aber von Songzeilen auf andere Melodien.
Ah.
Also ein bisschen so, wie das Joko bei Wer steht mir die Show macht. Das hat Belly auch manchmal einfach so im Kopf. Und dann habe ich das im Kopf, in Bellys Stimme.
Das ist aber wahnsinnig spannend, wo das herkommt.
Das weiß ich, habe ich Nachforschungen euch aufgegeben. Was hast du für ein Ohrwurm?
Es ist nicht mal ein echter Song. Es ist mitunter das Schlimmste, was ich jemals in Dauerschleife in meinem Kopf hatte. Es ist eine Statistik.
What?
Die Top 5 Städte, also die Städte in Deutschland mit den meisten Türken als Einwohner.
Du hast nicht mal was?
Und das Ding ist, du kennst doch KI-Stimmen.
Ja. Ich kenne tatsächlich eine KI-Stimme persönlich.
Die nicht auch unser Intro gesponnen. Sie nicht. Genau deswegen.
Genau, wir wollten, wir haben mal vor Ewigkeiten erzählt, dass ein großer, dann haben wir sehr viele Pieper in, das war, glaube ich, die einzige Folge, wo wir was gepiept haben. Ist ewig her, ich weiß nicht mehr, wie die Folge hieß, haben wir darüber geredet, dass eine Bekannte von mir die neue Stimme von, ich glaube, Alexa werden sollte und die dann ausgebotet haben.
Und dann wurde sie andere. Die Stimme von jemand anderem.
Genau, und jetzt ist sie eine von diesen KI-Stimmen, ist die.
Das ist verrückt. Das ist aber auch etwas, was sich ja gerade noch entwickelt. Also es gibt jetzt KI-Stimmen, die eben einfach Menschen nachmachen. Es gibt jetzt aber auch mittlerweile KI-Stimmen, die den Text nicht nur vorlesen können, sondern auch singen können.
Ah.
Und ich habe diese Statistik, wird halt gesungen. Und ich habe von diesem, ich mach's einfach mal kurz an.
Ich habe so viele Fragen. Erstmal kurz, worum geht's? Was ist es?
Ja, die fünf Städte mit den meisten Türken in Deutschland.
Darf ich kurz raten? Drei? Ja. In Top 3. Ich sage, auf 3 ist Köln. Mhm. Auf 2 Dortmund. Ja, wobei. Auf 1 Berlin auf jeden Fall.
Okay, Köln, Dortmund, Berlin. Mal gucken, wir fangen bei Platz 5 an.
Und das ist ein Song jetzt.
Es ist eine KI-Stimme, die aus irgendeinem Grund entschieden hat.
Aber singt die A Cappella?
Hör sie einfach an. Okay. Es ist irgendwie auch ein Banger.
Es ist ein Banger. What? Platz 4 Hamburg, 54.000 Türken. Platz 3 Köln, 62.000 Richtig. Türken. Platz 1 Berlin, 225.000 Türken. Ja, amazing.
Ja, die Stadt mit den meisten Türken in Deutschland.
Das ist Berlin, ne? Hab ich recht gehabt.
Ja, Berlin ist Platz 1. Es gibt auch...
Mit dem niedrigsten Ausländeranteil. Ja, Wahnsinn. Ja, mir reicht.
Das sind die Städte mit den niedrigsten Ausländeranteilen.
Sachsen-Anhalt.
Ich weiß nicht, wie echt diese Zahlen sind. Aber
es ist egal, finde ich.
Ich hab's im Kopf. Platz 4, Stuttgart,
oh,
75.000 Türken.
Bist du da schon so fit, KI-mäßig, dass du sowas jetzt machen könntest?
Nee, ich habe mir jetzt erst ChatGPT, also ich bin so weit zurück. Ja. Ich bin wie der Mensch, der sich halt die PlayStation 3 holt, wenn die 5 rauskommt.
Ja.
Und ich habe jetzt erstmal ChatGPT entdeckt und das erste Mal mit ChatGPT gequatscht. Es ist völlig verrückt. Ich weiß, ich bin komplett hinterher.
Du bist sehr late to the party.
Sehr late to the party. Ich habe auch ChatGPT mal übrigens über dich ausgefragt.
What?
Ich habe natürlich das
gesungen?
Erste...
Gesungen? Gibt es jetzt was Gesungenes?
Christian Huber, Platz 3, Christian. Nee, ich habe den halt gefragt, ob er mich kennt, um zu wissen, ob der irgendwelche Daten über mich hat.
Ob er dich kennt?
Ja, natürlich, weil ich halt wissen will, was weiß er über mich?
Ja.
Nix. Gar nichts.
Gar nichts.
Nichts über mich, aber es ist auch so, dass er meinte, die Informationen stammen aus 2020 oder sowas.
Was hätte er 2020 aber schon über dich wissen können?
Da kam, glaube ich, gerade Dosenöffner raus, mein erster Roman.
Ja.
Und ich glaube,
wir hatten
war,
einen Podcast.
Ja, Podcast gerade gegründet, stimmt. Na, ich habe ihn dann über dich auch ausgefragt.
Okay.
Und dich kannte er.
2020 kannte er mich. Ja. Moment, was habe ich 2020? Hatte ich auch diesen Podcast. 2020 habe ich gerade beim Neo-Magazin aufgehört. 2020 ging es mir schlecht, wenn ChatGPT wusste.
Was, 2020 schon, stimmt.
Da ging es mir schlecht, weil ich das erste Buch gelöscht habe.
Ah, das war 2020,
das
so
war 2020. Und da war gerade, war da Corona gerade? Ja. Ja, ab März. Ja, wir hatten unsere ersten Auftritte. Der kann einiges über mich wissen.
Ja, er wusste auch einiges. Also ich war fasziniert, wie tief da dieses Neuronennetzwerk oder was auch immer ihn da mit Informationen versorgt.
Die werden es ersetzen.
ChatGPT da, also wirklich in so einer tiefen Recherche, innerhalb von Sekunden hat der Sachen über dich rausgefunden. Ja. Ich lese einfach mal vor, ich hatte es hier gespeichert. Christian Huber ist ein Schriftsteller und Podcaster aus Deutschland.
Okay.
Er ist bekannt für seine Arbeit im Bereich des Humors und der Satire.
Aha.
Zusammen mit seinem Bruder Raphael Huber betreibt er den Podcast Das Podcast-UFO, der für seine humorvollen Diskussionen und Sketche bekannt ist.
Yes!
Die beiden sind auch Autoren und haben gemeinsam das Buch Die letzte Sternhagel-Gilde veröffentlicht. Und da war ich natürlich interessiert.
Moment. Also, erstmal gut angefangen. ChatGPT. Gut angefangen. Christian Huber, stimmt soweit. Ja. Ist ein Schriftsteller.
Ja.
Klingt auch geiler als Autor, vielen Dank. Und Podcaster.
Ja.
Richtig.
Bereich Humor und Satire stimmt eigentlich auch.
Ja, nicht mehr, also mit den neuen Büchern jetzt nicht mehr so viel, aber ja, aber nicht falsch, genau.
Und dass du einen Podcast machst, auch.
Auch richtig.
falscher Podcast, aber interessant, dass es das Podcast-UFO ja wirklich gibt.
Das ist der Podcast, den ich gern hätte.
Und, und wer ist Raphael Huber?
Ja, das werde ich meine Eltern fragen. Mit seinem Bruder Raphael Huber mache ich was?
Diesen Podcast halt.
Ja,
das Podcast-UFO.
Das ist ein weirder Podcast.
Und ihr habt zusammen das Buch Die letzte Sternhagelgilde veröffentlicht.
Die letzte Sternhagelgilde.
Und das fand ich faszinierend, weil Podcast-UFO gibt es ja als Podcast.
Ja.
Die letzte Sternhagelgilde habe ich noch nicht gehört. Das Buch
also,
kenne ich nicht.
Eine Gilde ist so ein Verbund, ne?
Genau, im Mittelalter gab es Gilden.
Und
vielleicht immer noch, keine Ahnung.
Sternhagel ist dann sind so Meteoritenschauer, Sternschnuppen oder so?
Ich habe einfach mal ChatGPT selbst gefragt.
Ach, das
ist was ist denn das? Was ist denn die
was
letzte Sternhagelgilde?
Was habe ich mit meinem Bruder da ausgeheckt?
Und er hat mir geantwortet und meinte, oder es, die letzte Sternhagelgilde ist ein humoristisches Buch von Christian und Raphael Huber. Es handelt sich um eine Art satirische Abhandlung über das Leben, die Welt und allerlei absurde Themen.
Allerlei.
Der Titel selbst klingt nach einer Mischung aus Fantasy und Nonsense, was typisch für den Humor der Huber-Brüder ist.
Die Huber-Boys.
Das könnte
typisch
sein,
Huber-Boys.
Dass das Buch eine Sammlung von Geschichten, Essays oder satirischen Kommentaren ist.
Es könnte sein. Jetzt schwimmt er.
Die auf unterhaltsame Weise verschiedene Aspekte des Lebens und der Gesellschaft beleuchten.
Ja. Es könnte sein, also jetzt nicht gelesen. Das bin ich einfach bei jeder Buchbesprechung in der Schule.
Das stimmt, aber die Huber-Brüder klingt richtig.
Es gibt die Huber-Brüder, die Huber-Burm. Das sind so Kletterjungs.
Die Huber-Brüder?
Ach, Jungs sind die auch nicht mehr, die sind wahrscheinlich 60 inzwischen. Aber das waren so bayerisch, das war's, oder was?
Mehr das war das, was er zur Sternhagel gegeben
hat. Okay, weil du dein Handy weggelegt hast. Die Huber-Burm, das waren so Klettertypen. Mhm. Die eigene Nordwand und so hoch geklettert sind. Und weiß ich nicht, warum die plötzlich in Bayern waren die so ein bisschen Stars. Also es waren die Huber-Brüder, aber ich glaube nicht, dass einer von denen Raphael hieß.
Ja, da ist
wenn
das,
du in
das
Bayern
ganz
auf dem Land Raphael heißt, bist du auf dem Scheiterhaufen verbrannt.
Warum wird. Das denn? Raphael ist so ein normaler Name.
Aber nicht für Bayern.
Echt? Da, nee. da
ist Schluss.
Dann habe ich ja die Arschkarte gezogen. Platz 100. 0,0 Türken in München. Ah, nee, ich hab's verkackt.
München gibt's, es sind viele. Aber geil, die Sternhagelgilde. Und gibt's das zu kaufen?
Ich weiß es nicht. Ich habe das gegoogelt, nichts gefunden auf Anhieb und dann direkt aufgegeben.
Okay, perfekt.
Also es gibt nichts auf der Welt, was so gut versteckt ist, wie die Dinge auf Seite 2 von Google-Suchergebnissen.
Ja.
Und ich weiß nicht, ich fand das total faszinierend, weil es so. Es packt so Sachen zusammen, ChatGPT.
Ja, von 2020.
So, ja, aber auch mit so einer Selbstverständlichkeit, dass er mir dann von Raphael Huber was erzählt. Ich weiß nicht, ist schon wirklich wie ich in der Schule, wenn ich drankomme und nicht genau weiß, was los ist, aber auch mir die Blöße nicht geben will.
Nö. Was passiert bei der Sternhagelgilde?
Ja, es ist eine Ansammlung. Ich fand, das hat er sehr gut beschrieben.
Ja.
Eine Ansammlung von satirischen und humoristischen Einblicken.
Aber wie ist mein Bruder Raphael auf den Titel gekommen?
Ja, ich glaube, ist es dann sowas wie eine Rahmenhandlung ist. Es gibt die Sternhagelgilde, die kommt zum Treffen zusammen. Das sind die Leute, die Sternhagel
angucken
oder die dafür sorgen. Oder die Leute, die Sternhagel voll sind, treffen sich.
Vielleicht so. Weißt du, was es ist? Es ist ein Klassentreffen.
Mhm.
Und zwar ist es ein Klassentreffen von, ist 10-jähriges Abi-Treffen.
Mhm.
Und es gab einen Astronomiekurs früher. Und bei Herrn Lebauer gab es einen Astronomiekurs und da konnte man sich so Zusatzpunkte fürs Abitur holen und das waren nur die größten Suffköpfe, die
genau,
da reingegangen
sind.
Genau,
weil der Clou ist, Herr Lebauer hatte auch kein, das ist eine Alibi-AG.
Ja,
der hat
genau.
Die AG gegründet, um halt dann warum auch immer er es machen muss.
Er wollte
nicht
zu Hause sein.
Oder
er wohnt doch bei seiner Mutter, hat kein
Er wurde
Lust,
verknackt
sein.
Und muss irgendwie Sozialstunden machen. Hat angeboten, ich mache lieber eine AG mit den Problemkindern der Stufe.
Genau.
Und das
was
ist
können die?
Die?
Ja, Astrologie.
Astrologie, das ist die Sternhagelgilde. Und dann kommen die Problemkinder, die auch gar keinen Bock drauf haben.
Ich glaube, dass die Sternhagelgilde die Jungs
interne,
sich dann so genannt haben.
Ja, das ist die interne Bezeichnung. Ja. In Wirklichkeit heißt es die Sternhimmel AG.
Ja, genau, Sternstunden.
Und die treffen sich und eigentlich aus dieser Rebellenhaltung entsteht aber was ganz Besonderes. Das ist so ein bisschen, so, wie heißt der Film nochmal mit Robin Williams?
Der Club der Toten Dichter ist ein Buch.
Genau, ist ein Buch, auch ein Film. Es ist quasi die Invertierung davon. Es ist ein Lehrer, der eben keinen Bock hat, auf Tische zu springen und den Leuten Goethe beizubringen. Aber gerade deswegen funktioniert's.
Oh, das finde ich gut. Das finde ich gut. Und wir erfahren bei diesem Klassentreffen, wie es den Leuten heute geht und wie die früheren Dynamiken unter denen waren.
Ja, leider können wir das nicht mehr in Ruhe
mein
machen.
Mein Bruder Raphael hat das Skript gegessen.
Ich meinte nur, Das würden wir machen vor 10, 15 Jahren. Mittlerweile darf keine Geschichte mehr einfach anfangen. Wir müssen anfangen mit einem Mord oder irgendwas, was eigentlich in Akt 3 passiert.
Ja.
Und dann springen wir 10 Jahre früher oder 10 Jahre später oder so.
Ich hasse das.
Ich hasse das auch. Ich verstehe es aber, diese Flash-Forwards.
Ich verstehe es auch. Wo ich es nicht mag, ist, ich gucke sehr gern und oft Germany's Next Topmodel.
Okay.
Weil es mir Spaß macht. Und seit die Jungs dabei sind, macht es mir noch viel mehr Spaß, weil die Dynamiken cool sind. Und weil es ist jetzt alle Vorurteile und alles weglassen und natürlich schrecklich und Bodyshaming und bla bla bla, ganz furchtbar. Aber nur, wie es gemacht ist, ist es sehr gut gemacht.
Ja.
Es ist sehr hochwertig gedreht. Mhm. Die Bilder sind toll, die Texte sind nicht scheiße, die Einspieler sind gut. Es ist gut gemacht.
Ja.
Sonst nichts. Ich möchte keine Nachrichten
dazu kriegen. Bisschen wie die Nazi-Uniform.
Wenn man eine Sache über die Nazi-Uniform sagen muss, wobei, dann, dass sie gut gemacht waren.
Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber es gibt ja ganz viele Fotos von Nazi-Soldaten, die ihre Ärmel so hochkrempeln. Ich habe jetzt gelesen, dass der Grund dafür war, weil der Stoff nicht so gut war und dann hat man sehr schnell geschwitzt. Und um sich so ein bisschen Luft zu verschaffen. Also selbst dieser Mythos, dass die Uniformen irgendwie mega gut waren, nicht mal das haben sie hingekriegt.
Okay. Oh Gott,
naja.
Loser.
Egal. Da gibt es auf jeden Fall auch so Flash-Forwards.
Ja, und zwar, wenn ich Germany's Next Topmodel gucke, dann sind die ersten 3-4 Minuten von dieser, also ich glaube, es dauert insgesamt Sendezeit, glaube ich, ist 1,5 Stunden oder so. Mhm. Insgesamt dauert es, glaube ich, 9 Stunden, weil so viel Werbung kommt. Aber die ersten 4 Minuten sind zusammengeschnittene Spoiler. Das sind einfach Spoiler.
Folge von Germany's Next Topmodel.
Genau.
Und dann sowas hasse ich auch.
Laufen Leute über den Laufsteg. Und das will ich aber jetzt noch nicht wissen. Ich will es später sehen.
Das habe ich häufig am Ende von Folgen, das dann kommt. Und in dieser Staffel und nächste Folge.
Bei Amazon
ist es jetzt so, ne? Ich denke, nein, ich will es fast überall. Es ist überall, auch bei Netflix und so. Ich will es doch, ich gucke es doch schon. Ihr habt mich doch schon.
Ich will nicht wissen, was über die komplette Staffel
passiert. Ja, wir müssen uns mal wieder ein bisschen Zeit nehmen und ein bisschen mehr in Sendung vertrauen und in Zeit geben, damit sowas nicht, das macht es mir ein bisschen kaputt. Auch bei einer neuen, sorry, jetzt ist es sehr nerd-talkig, aber egal. Bei einer neuen Buchverfilmung von der talentierte Mr. Ripley.
Ja, war auch schon mal ein Film.
Genau.
2000 irgendwas mit Matt Damon.
Was übrigens von den Vibes her, es ist ein Saltburn im Jahr 2000 eigentlich.
Das stimmt.
Also die Verfilmung mit hier Jude Law und Matt Damon.
Ja, das stimmt.
Ist so ein bisschen
Saltburn, auch ein geiler Film.
Hat den Weg bereitet für Saltburn. Egal, da fängt es halt ganz normal an, wie im Buch auch, und entwickelt sich. Im Buch fängt es halt bis bei der Figur und die Geschichte entwickelt sich. Und am Ende wird es halt eskaliert. Die neue Verfilmung ist eine Serie und fängt an mit mega dem Spoiler eigentlich. Und dann wupp, 3 Monate früher.
Ich
dachte auch, ah Mann, warum können wir nicht mehr einfach nur Medien genießen? Warum können wir nicht Geschichten einfach genießen und den Zeit geben, sich zu entfalten?
Ja.
Egal.
Weil wir alle die Aufmerksamkeitsspanne nicht mehr haben. Deswegen ist Podcast so geil.
Ja.
Finde ich.
Was in dieser Folge außerdem noch passiert, Christian wird eine Rubrik einführen.
Stimmt. Wirklich jetzt eine Rubrik.
Für die er. Weswegen er nicht wollte, dass wir filmen oder so.
Ganz am Anfang auch gesagt. Genau, also wir filmen ja das hier immer. Und heute habe ich vehement darauf bestanden, dass wir nicht filmen. Ich möchte das jetzt auflösen mit einem bayerischen Ausdruck, den du erraten musst.
Können wir vorher noch, um dieses Bit abzuschließen.
Das ist eine vogelwilde Folge.
Moment, können wir vorher noch, um dieses Bit abzuschließen, jetzt mega krasse Sachen sagen, die wir an den Anfang der Folge schneiden, wo wir es dann quasi sagen, und in dieser Folge fühlte Fakten, und dann sind diese Sachen, und dann.
Okay.
Nein, Christian, pack die Waffe weg!
Raphael, bist du mein Bruder?
Das hast du über Heidi Klum gesagt. Ich glaube, wir wären verklagt, Christian.
Gut, das kann in jeder Folge sein, einfach. Gut, wer schneidet es am Anfang? Ich dann. Werbung für Clark.
Ich bin ein Typ Mensch, der schon sehr vorausschauend denkt.
Ehrlich? Ich schätze dich so ein, dass du bestellst heute eine Pizza und bestellst dann zwei, damit du morgen auch noch eine zu essen hast. Das ist so deine Planung.
Wie gesagt, ich bin ein Mensch, der sehr vorausschauend denkt. Also, dass ich schon den nächsten Tag im Blick habe. Was ich selten mache, ist zu überlegen, was ist eigentlich in 20, in 30, in 40 Jahren?
Ja.
Weil man, wenn man die Nachricht anschaltet, auch sich gar nicht damit befassen will. Es gibt 1000 Probleme und so und Klimawandel. Und das möchte man am liebsten zumachen,
die Tür. Aber die Zukunft kommt ja trotzdem.
Sie kommt trotzdem. Und da ist es gut, dafür vorbereitet zu sein. Gar nicht im großen gesellschaftlichen Kontext, sondern ganz persönlich auf dich zugeschnitten.
Ja.
Das große Thema Rente.
Ja.
Und auch da mache ich ab und an die Türen zu und sage, ja, ich weiß, ich müsste mich drum kümmern, aber...
Musst du auch, du musst dich drum kümmern.
Wie denn? Wo fange ich da überhaupt an?
Du fängst jetzt an und zwar mit Clark.
Denn Clark greift dir da ganz einfach unter die Arme und hilft dir, dieses abstrakte Thema, das auch so ein bisschen Angst machen kann, ganz konkret anzugehen. Clark ist nämlich ein digitaler Versicherungsmanager, eine App, und mit ein paar wenigen Klicks beantwortest du bei Clark dann einige Fragen, was dir zum Beispiel wichtig ist für deine Altersvorsorge, und dann schlägt dir Clark Angebote vor, ein persönliches, auf dich zugeschnittenes, auf dich und deine Bedürfnisse zugeschnittenes Angebot. Und nicht nur das, man kann natürlich auch mit den Menschen, die bei Clark arbeiten, reden und sich beraten lassen von Beraterinnen und Beratern. Die sind super entspannt, antworten auf alle Fragen. Und das trifft natürlich nicht nur auf die Altersvorsorge zu, sondern auf jede Art von Versicherung. Mit Clark könnt ihr Tarife vergleichen und Clark findet die passende Versicherung für euch. Damit Clark das machen kann, erteilst du Clark bei der Registrierung ein sogenanntes Maklermandat. Das heißt natürlich gleichzeitig, wenn du schon einen Makler hast, dann geht das Mandat von diesem Makler auf Clark über. Das ist aber unverbindlich, das könnt ihr nämlich jederzeit widerrufen, wenn ihr wollt. Und das hat sich Clark auch nicht irgendwie ausgedacht. Die brauchen das einfach eben, um euch gut beraten zu können. Und das könnt ihr, wie gesagt, ganz stressfrei, jederzeit kostenlos widerrufen.
Und für alle Hörerinnen und Hörer des Podcasts gibt es was Besonderes. Und zwar Clark spendiert allen gefühlten Faktenhörerinnen und Hörern einen Shopping-Gutschein von bis zu 30 Euro. Einfach die Clark-App runterladen und bei der Registrierung den Gutscheincode QFAKTEN54 eingeben. QFAKTEN54. Großes G, FAKTEN, dann die 5, dann die 4, alles groß geschrieben. QFAKTEN54. Wenn ihr dann zwei bestehende Versicherungen hochladet, sichert ihr euch einen 30-Euro-Shopping-Gutschein für Brands wie zum Beispiel IKEA, Zalando, Douglas und viele mehr.
Das heißt, die Leistungen von der App sind nicht nur kostenlos, ihr kriegt sogar was dafür.
Ja!
Es lohnt sich absolut. Alle Infos dazu natürlich nochmal in den Shownotes. Und das war Werbung. Vielleicht hat Raphael Zeit.
Okay. Ich wollte nicht, dass wir heute filmen. Und zwar wollte ich das nicht wegen bayerische Ausdrücke. Bei bayerische Ausdrücke erkläre ich ja immer, oder sage ich einen bayerischen Begriff. Und du musst erraten, was der bedeutet.
Genau.
Und heute ist dieser Begriff, den du erraten musst, dieser bayerische Begriff, der Grund, warum ich nicht will, dass wir mitfilmen.
Okay, das heißt, wenn ich den knacke,
dann weißt du,
dann wird mir klar, also jetzt ergibt es für mich noch keinen Sinn, aber sobald ich errate, was dieser bayerische Begriff bedeutet, wird mir klar, warum du nicht willst, dass gefilmt wird.
Genau.
Bin ich sehr gespannt.
Hast du jetzt schon eine Ahnung, ohne dass ich den bayerischen Ausdruck gesagt habe?
Das Problem ist, dass ich, also du weißt, es wird trotzdem mit aufgezeichnet. Also es kann nicht
die Stimme.
Es kann nicht nur darum gehen, dass du das nicht sagen, also dass niemand mitbekommt, dass du diesen Ausdruck gesagt hast.
Nee.
Also es wird wahrscheinlich kein schlimmer Ausdruck sein, den du nicht öffentlich äußern willst, weil du äußerst ihn ja öffentlich, ob gefilmt wird oder nicht.
Genau.
Das heißt, es muss in Verbindung mit deinem Gesicht
vielleicht
zu Comedy-Potenzial sorgen, aber auf eine demütigende Art und Weise.
Also kein Comedy-Potenzial.
Okay.
Hast du eine Ahnung? Du kennst mich sehr gut.
Nee, ich krieg's intellektuell auch noch nicht ganz zusammen.
Das glaube ich.
was dieser Ausdruck, also inwiefern die Bildebene dich in Schwierigkeiten bringt, aber die Soundebene safe ist.
Soll ich mal den bayerischen Ausdruck sagen? Der bayerische Ausdruck, den du erraten musst, heißt. Der bayerische Ausdruck, den du erraten musst, heißt Ruvedel.
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 Das klingt wie eine süße Version von in Bayern von Lassi oder so.
Von was?
Dieser Hund, der immer.
Lassi.
Lassi. Der, wenn die Farm brennt, dann zurückkommt.
Immer hat die Farm gebrannt.
Immer. Wir leben in Montana oder wo auch immer. Wie viele Notfälle kann es geben? Entweder brennt die Farm.
Der Großvater ist vom Pferd gefallen.
Ja.
Oder
das war's. Das war's.
Mehr gibt's nicht.
Auch dass der Hund dann, das ist wie mit Chewbacca. Hm? Aus irgendeinem Grund verstehen den alle. Der Hund kommt, wuff, wuff. Was ist los, Lassi? Brennt die Farm? Wuff, wuff. Okay, und wer hat das Feuer gelegt? Wuff, wuff, wuff. Was, ist es um Mitternacht passiert? Der Marshall ist gekommen und hat sein Feuerzeug fallen lassen und dann ist die Farm abgebrannt und jetzt bist du zu uns gelaufen?
Der Marshall hat auch noch Steuern hinterzogen mit dem Aktenkennzeichen 273G4.
Wuff.
Es gibt immer eine Simpsons-Folge, ne?
Ist es so?
Das ist eine Simpsons-Folge.
Ah, okay. Ich dachte, das ist jetzt unser originaler Gag, aber egal. Ja,
Rufviertel.
Klingt nach so einem süßen bayerischen Hund, der so eine bayerische Legende ist, auch in Bayern, dass man den da halt so kennt. Es ist so ein lokales Ding, dass du da diese Figur hast und die liebt und kennt auch jeder in Bayern. Das ist wie mit Drake Bell aus Drake und Josh. Ich weiß nicht, ob du es kennst, die Serie gesehen hast.
Ich kenne Drake.
nicht Musiker. Der andere Musiker Drake.
Raphael Drake.
Sein Bruder.
Sein Bruder Raphael Drake.
Drake Hoover. Die Serie ist ja relativ erfolgreich gewesen überall auf der Welt, aber nirgendwo ist sie so sehr eingeschlagen. Vor allem Drake Bell persönlich, wie in Mexiko. Der war in Mexiko unfassbar
was
berühmt
ist das denn?
Und bekannt.
Ich kenn das nicht.
Das ist so eine Sitcom für Kids. Mhm. Und die fand ich super gut damals auch. Ist auch lustig. Und es geht um zwei Brüder, Stiefbrüder. Und der eine ist cool, der andere ist ein Loser. Mhm. Und es sind halt die Figuren relativ erfolgreich. Und der Mensch, der den coolen Bruder spielt, der singt in der Serie und auch in echt, bringt auch in echt Musik raus. Mhm. Und diese Musik ist in Mexiko mega eingeschlagen.
Okay.
Und so ist es mit Ruvedel auch. Du übertrittst die Grenze nach Bayern und da ist das ein Ding. Du trittst wieder raus und es ist kein Ding
mehr. Wie mit bayerischen Comedians, das ist ja auch so.
Ja.
Also, und was macht den Hund aus? Also, warum ist der in Bayern so ein Held?
Ja, der ist halt.
Kann der Weißwürst schnüffeln? Also, er kann Weißwürst aufspüren.
Der schlabbert dich unter den Tisch. Der, okay. Du gehst mit dem irgendwie drei Mast saufen und der schlabbert die weg.
Okay.
Der erfüllt jedes bayerische Klischee und ist einfach liebenswert und toll.
Ruvedel.
Ruvedel.
Finde ich einen schönen Namen für einen Hund. Aber warum könnte das der Grund sein, dass ich nicht möchte? Also, es ist kein Hund?
Ich glaube, weil der Ruvedel wurde aufgekauft von Fox. Ah. Und jetzt ist es so, dass du damit markenrechtlich Probleme kriegst.
Ja.
Man darf Ruvedel sagen, aber man darf nicht Ruvedel
ja,
zeigen und dann ist es nicht der Original Ruvedel.
Oder Ruvedel gräbt irgendwo auf dem afrikanischen Kontinent irgendwelchen Stämmen das Wasser ab. Inzwischen. Und deswegen möchte man nicht mehr mit Ruvedel assoziiert werden.
Aber wirst du ja auf der Soundebene.
Wirst auf das, verdammt.
Oder stimmt. Vielleicht ist es so, dass es ein Aberglaube ist, dass wenn du dreimal Ruvedel sagst,
ist man nüchtern in Bayern.
Bist du schlagartig nüchtern?
Ich benutze mal einen Satz.
Ja.
Und jetzt ist es nicht der Habermeier, sondern es ist der Huber. Schau nur und Huber. Ruvedel in de Fotzen.
Was?
Oh Gott, ich weiß nicht, aber.
Ach so, Fotze ist Mund auf bayerisch.
Auf bayerisch Gesicht.
Gesicht.
Ja, sorry, ich war zu tief.
Ruvedel im Gesicht.
Ja. Ruvedel im Gesicht. Schau nur und Huber. Ruvedel im Gesicht. Oder schau, da ist jeder mit dem Mund geschmust.
Ist es was wie Herpes oder so? Ist es eine Krankheit?
Und jetzt kommen wir nämlich zu dem Punkt, warum ich nicht möchte, dass es gefilmt wird.
Ach, du hast unter der Lippe.
Es ist kein Herpes.
Was ist? Ich dachte, das
ist ein Ruvedel.
Ich dachte, es ist so ein kleines Pflasterchen oder so. Oder ich dachte, du machst so, also das an der Unterlippe, wo normalerweise das Ziegenbärtchen ist.
Ja.
Ist dachte gut. Ich, du hast so ein leichtes Ziegenbärtchen-Projekt gerade. Aber es ist ein Ruvedel da an deiner Unterlippe.
Es ist Folgendes passiert. Ich war in Bayern die letzten Wochen relativ lang. Ich war bei meinen Eltern ein paar Tage und danach ist ein Freund von mir im Zirkus Krone aufgetreten und danach war ich beim Bayern gegen Arsenal-Spiel in der Allianz Arena und das war amazing. Ich hatte aber, als ich nach Bayern gefahren bin, ich bin echt gefreut auf die Zeit dort, hatte ich so ein blödes Gefühl, weil ich an dieser Stelle des Kinns hat sich irgendwie so eine komische Hautstelle gebildet. Sind wir wieder ein bisschen der Medizin-Podcast, aber es führt zu was. Und ich dachte, mein Gott, was kann, also mache ich einen Hautarzttermin, dann gucken die das an, dann macht man so ein bisschen Salbe drauf und dann ist gut. Und es war einfach, es war auch nicht, das war nur eine hellere Stelle als der Rest des Gesichts und als der Rest der Haut so. Da war nichts irgendwie offen oder sonst irgendwas. Und da dachte ich mir, ja komm, machst einen Hautarzttermin. Aber ich versuche, in Bayern Köln einen Hautarzttermin zu kriegen. 3 Monate Wartezeit.
Perfekt.
Da dachte ich, okay, gut, was 3 Monate, da warte ich halt so lang. Hab's meinen Eltern erzählt, fahre mit dem Zug, sitze im Zug, klingelt mein Telefon. Mein Vater ist dran und sagt, ja, Christian, wann kommst denn du am Bahnhof an? Ich so, 16:45, also in einer Stunde, warum? Ja, um 17 Uhr hättest du jetzt einen Hautarzttermin hier bei unserem Hautarzt in Schwandorf. Der guckt sich das schnell an.
Vielleicht kennst du den aus der Serie Lassie. Er hat jetzt aus seiner Schauspielkarriere, ist er jetzt Hautarzt. Wuff, wuff, was ist es, Lassie? Wuff, wuff. Oh, ich habe eine Schilddrüsenüberfunktion. Wuff, okay, 300 Gramm Venlafaxin.
Dreimal
die Woche, alles klar.
Typisch Hautarzt, Danny.
Er macht alles, der macht alles.
Und dann steige ich aus. Und dann, mein Vater, dann sind wir tatsächlich, ich bin vorgekommen wie eine Grundschule. Dann sind wir hat mein Vater mich zum Hautarzt gefahren, wo er einen Termin für mich ausgemacht hatte. Dann dachte ich aber, ja gut, mein Gott, hast du es halt dann erledigt, der gewippt jetzt so eine Salbe mit, dann passt es schon. Dann gehe ich rein zu dem Hautarzt, warte irgendwie kurz, komme relativ schnell dran. Dann kommt der Arzt, guckt es an und sagt, oh, und das ist ein Satz,
willst du nicht hören.
Dann sagt so, oh. Ich glaube nicht, dass es was Schlimmes ist, aber ich würde es doch gleich rausmachen.
Okay.
Und dann hat er mir diese Stelle
rausoperiert.
Rausoperiert. Mit so einem scharfen, ich will jetzt nicht zu tief ins Detail gehen, aber wenn du in Italien schon mal ein Eis gegessen hast und dann wird so eine schöne Kugel aus so einer jungfräulichen, Schale raus. So hat er das mit meinem Gesicht gemacht. Und das ist jetzt 2 Wochen her. Und so wie es jetzt aussieht, sieht es aus.
So, du hast da so Schorf halt.
Genau, Ruwedel ist eine zu heilende Wunde.
Das heißt, und auf der Metaebene ging es gar nicht darum, dass du, was du sagst, sondern es ist buchstäblich die Erklärung dafür, warum du nicht gefilmt werden willst, weil du Ruwedel hast.
Genau, Ruwedel.
Ah.
Und es sieht nicht schön aus. Wenn man genauer hinguckt, sieht es nicht schön aus.
Ich finde, es wirkt wie so ein Ziegenbärtchen.
Es sieht aus, es sieht ein bisschen aus wie eine vertrocknete Rosine unter dem, als wäre mir das im Ziegenbärtchen hängen geblieben. So sieht's aus. Und das war auch, ey, ich durfte mich dann nicht rasieren und nix. Und musste dann über diese Stellen, das sah echt wild aus, musste ich so ein Pflaster kleben und hatte ja dann, war ja dann im Zirkus Krone und lief dann da im Backstage rum und dann irgendwie Leute kennengelernt und wieder getroffen und kein Mensch hat mir ins Gesicht oder in die Augen geguckt. Alle haben, ich wollte die ganze Zeit sagen, meine Augen sind hier oben.
Ich kann auch nirgendwo anders mehr hingucken.
Ja, man kann nirgendwo anders
mehr hingucken. Das ist dein drittes Auge.
Es ist wirklich. Und ich hatte da noch so ein Pflaster drüber bis zur Hälfte, dann habe ich das Pflaster runter, hat es nur schlimmer gemacht. Mhm. Und dann saß da auch einer von den, ich weiß gar nicht, was der arbeitet in der Agentur, die das organisiert haben. Und der hatte ein Pflaster am Hals und war auch gerade beim Hautarzt. Und dann haben wir uns beide so ausgetauscht, was wir erwarten, was rauskommt und so. Und das war wirklich, also es ist wirklich nervig.
Finde ich aber einen geilen Move, das können wenig Ärztinnen und Ärzte machen. Mhm. Wenn irgendwas irgendwie komisch aussieht als Hautarzt, kannst du immer sagen, es ist ja auf der Haut, ich schneide es einfach mal weg.
Jetzt weg.
Ich mach's einfach weg.
Jetzt.
Ich hatte sowas auch, ich hatte so einen Hubbel und dann dachte ich, lass das mal auschecken und die Ärzte meinte sofort, ich weiß nicht, was es ist,
ja,
ich würde es mal wegschneiden. Und ich so war, wow, Moment.
Nur noch einen Hoden jetzt.
Warte mal, vielleicht brauche ich es noch. Vielleicht wird es nochmal wichtig im dritten Akt.
Wenn ich später weiß, was zu tun ist im dritten Akt.
Wo ich nicht an diese Tür komme, die so ein hubbelförmiges Schlüsselloch hat und dann passt da nur mein Hubbel rein. Also, Vorsicht, hold your horses. Im dritten Akt. Das ist ein Nerd-Gag für Autoren. Das finde ich aber einen geilen Move. Du musst dich gar nicht damit beschäftigen. Nee. Das ist ein Shortcut.
Ja, man muss, im wahrsten Sinne des Wortes, das ist ein Shortcut.
Ja.
Shortcut. Und wow. Es ist, jetzt muss ich da noch anrufen und fragen, ob das irgendwas ist, was man weiter beobachten muss. Aber der hat das so tief raus.
Einfach weg damit.
Komm, lass es wegmachen. Und dann war ich damit die ganze Zeit in München unterwegs und bin mir das echt komisch vorgekommen.
Und Ruwedel ist diese Schorfbildung?
Genau, Ruwedel ist die Schorfbildung. Und das wollte ich nicht, dass gefilmt wird, wenn mir. Ich bin, also du kennst mich, ich bin nicht sehr eitel, obviously, aber da ist die Grenze.
Okay, das heißt, ich kann dich nicht davon überzeugen, für die Begleitmaterialien ein Foto von deinem Gesicht.
Doch, aber ich halte meine Hand über das.
Okay,
über
das finde ich einen okayen Kompromiss.
Es gibt auch Fotos von kurz nach der Operation. Mal gucken, ob ich die der Allgemeinheit zur Verfügung stelle.
Vielleicht können wir auch alles von deinem Gesicht abdecken, außer das Ruwedel.
Oder mein ganzes Gesicht ist ein großes Ruwedel. Gott. Ja, das war auf jeden Fall war in Bayern. Das war schön.
Gestern, was denn sonst so? Du warst länger nicht mehr da, glaube ich, ne?
Ja, ich war länger nicht mehr da, habe meine Eltern besucht und meine Nichte und Neffen und meine Schwester und ihren Mann und so. Und ich habe sehr viel gegessen und es war sehr schön. Und dann bin ich wiedergekommen und dann dachte ich, habe ich jetzt ein entspanntes Wochenende? Nee, ich hatte vergessen, dass Belly und ich 2x9 Stunden Elternkurs gebucht hatten.
Ihr kriegt ja ein Kind.
Wir kriegen ein Kind, einen kleinen Jungen im Juni. Und damit ich nicht komplett unvorbereitet in dieses ganze Abenteuer gehe, hatten wir so einen Geburtsvorbereitungskurs
gebucht. Aber ist das was man damit macht, nachdem es rauskommt oder wie man es rauskriegt?
Alles. Was du davor machst, also wie du dich davor verhältst, möglichst supportive, was währenddessen passiert und wie man danach dafür sorgt, dass das Kind einfach so lange wie möglich überlebt. So lange wie möglich überlebt.
Ich kenne dich. Erstmal machen wir die Rubrik zu, war?
Also genau, das erraten, perfekt.
Bayerische Ausdrücke. Ich kenne dich und es ist eine Situation, da sind fremde Menschen. Es ist eine absurde Situation. Das heißt, es ist auch irgendwie leicht Spannung im Raum.
Ja.
Hast du Gags gemacht, ja oder nein?
Viele. Auch okay.
Ja.
Ja, ach Gott, wir hatten dann so ein.
Kann eine KI-Stimme mir die Top 5 Gags vom Wurzelvorbereitungskurs vorsingen?
Also doch blöd Gags noch. Aber komm, ich kann einen nacherzählen. Wir hatten so eine. Also es ging wirklich dann 2x9 Stunden und wir hatten am.
Am Stück.
Sonntag.
9 Stunden am Stück.
Genau, 9 Stunden mit einer kurzen Mittagspause. Und das kann ich vorweg, ne? An alle werdenden Mütter und Väter. Ich hatte als auch nicht so 1000%ig Bock drauf. Ich habe jetzt auch nicht gesträubt, das zu machen. Ich wollte das auch machen, aber es graut einem am Wochenende ja doch ein bisschen davor. Macht es. Das ist das Beste, was man, glaube ich, als Vorbereitung tun kann.
Und wer ist der Dozent quasi?
Das war eine Hebamme, eine ehemalige Hebamme.
Ah.
Also es war echt gut. Richtig was mitgenommen.
Hebamme ergibt Sinn, weil es wäre lustig, wenn du dann nach 9 Stunden
Zauberkünstler
fragst, und wie viele Kinder haben sie? Ich? Oh nee, ich habe noch nie in meinem Leben ein Kind gesehen.
Kann Kinder nicht ausstehen. und das, die war cool. Und da, wir hatten aber auch so, es waren ja Männer und Frauen dort und es gab auch so Gruppenphasen, wo nur die Männer und nur die Frauen was zusammen gemacht haben, weil da über Themen gesprochen werden konnte, wo man jetzt nicht wollte, dass die anderen das so mithören vielleicht.
Naja, und ich meine, bei vielen Sachen kannst du supporten, aber der Prozess ist ja für euch beide auch unterschiedlich.
Völlig unterschiedlich.
Du musst ja kein Lebewesen aus deinem Körper pressen.
Nee, muss ich nicht. Ich muss dann massieren und so und anfeuern und solche Sachen. Aber das ist aber nur ein ganz, ganz kleiner Teil. Und das war auch tatsächlich wenig Cringe-Momente. Also, man kennt das ja vielleicht aus so Matthias Schweighöfer-Film, wo dann so der Bauch angemalt wird und sowas. Sowas war es null, sondern es war ganz viel, was passiert eigentlich und was muss man dann machen und wie verhalte ich mich in deren Situation und so. Das war echt gut. Der Gag, den ich gemacht habe, den ich nacherzählen kann, funktioniert immer fantastisch bei Gags, war, als wir diese 1,5 oder 2 Stunden mit einem externen Dozenten hatte, der hat irgendwie, ich glaube, soziale Arbeit studiert, hatte auch 2 Kinder und der war cool. Und der hat halt sehr viel Erfahrung. Und hat dann, da ging es halt irgendwie darum, wie man es immer noch schafft, zu zweit Zeit zu verbringen, obwohl jetzt ja noch ein Kind da ist. Und er meinte dann so, ja, ich habe gedatet in der Zeit. Also wir haben gedatet.
Und dann hast du gesagt, ja, ich glaub nicht, dass Belly mir das erlauben würde.
Ich habe gesagt, aber cool von deiner Frau, dass das für sie in Ordnung war.
Ja, super.
Ja.
Fantastisch.
Okay, aber das war so, als er das gesagt hat, war halt still im Raum, weil es alle geprocessed haben. Und ich habe diesen Satz halt gespürt, wie er vom Bauch hochgestiegen.
Und du wusstest, entweder sag ich's oder Raphael, einer von den Huber-Brüdern.
Die Huber-Brüder, das muss raus, so kämpfen wir uns. Es war auch komisch, dass das Raphael dabei war, Belly und ich. Das war aber, wurde nicht hinterfragt.
Okay.
Ja, aber das kann ich echt jedem empfehlen.
Also ihr hattet eine Hebamme, einen Menschen, der soziale Arbeit studiert. Habt ihr auch von einem echten Baby mal Eindrücke gehört? Kam das als Gastdozent?
Echte Babys wurden nicht befragt. Okay. Hätte ich aber schön gefunden. So.
Ja, finde ich einen methodischen Fehler. Ehrlich gesagt, nicht Betroffene zu fragen.
Das stimmt.
Ich habe gern von einem echten Baby gehört.
Ganz am Anfang gab es so eine Vorstellrunde. In der großen Runde waren irgendwie 10 Paare, also 20 Leute und Raphael. Und dann sollte der Partner jeweils was über, der Partner sollte was sagen, was er möchte, dass das Kind erbt vom Partner. Beispiel. Mhm. Ich habe gesagt, dass ich hoffe, dass unser Kind von Belly erbt, dass sie diese Ruhe und dass sie alles mit alles rational sieht erstmal und nicht in Panik verfällt und sowas. Das habe ich gesagt. Andere haben gesagt, ich wünsche mir, dass unser Kind so offen wird.
Geil, wenn einer dann sagen würde, ich will auch, dass mein Kind das von Belly erbt.
Genau.
Das ist gut. Ich hätte gerne das von Belly.
Belly hat gesagt. Belly war als Zweiter dran nach mir, nachdem ich gesagt habe, ich wünsche mir, dass das Kind ihre Ruhe erbt. Hat Belly gesagt, ich wünsche mir eigentlich von unserem Sohn, dass der, so wie Christian, einfach alles isst. Also dass der alles schmeckt und dass der alles isst einfach. Das wünsche ich mir.
Aber es ist schön pragmatisch.
Das habe ich mir auch gedacht.
Das ist schön pragmatisch.
Gut. Kreativität wäre eine gute Idee gewesen, oder? Irgendwie sowas.
Finde ich aber auch spannend, wie sehr Kinder schon mit einer Persönlichkeit auf die Welt kommen. Also meine Mutter arbeitet ja in einem Kindergarten, die ist Erzieherin. Und die hat teilweise sehr, sehr junge Kinder, die sie da betreut. Also schon Menschen, die unter 3 Jahre schon eingeliefert werden in so einer frühen Gruppe. Also 2 Jahre, weiß nicht, wie alt die sind, aber sind
das ist ganz normales Alter für Kita.
Babys. Ja. Ich dachte immer 3. Nee, also kannst, ja wirklich kannst, richtig frisch geschlüpfte auch teilweise.
Nach 11 Monaten oder 10 Monaten kannst du dein Kind schon in die Kita geben.
Ja, solche Babys halt.
Das sind Babys.
Und dass sie dann immer wieder auch trotzdem sagt, das ist verrückt, dass selbst diese Babys schon eine eigene Persönlichkeit haben.
Ja, das stimmt. Das hat die Hebamme auch gesagt. Und zwar merkt man das oft schon direkt bei der Geburt, wie die ins Leben kommen. So sind die auch später. Also, ja, also wie gesagt, kann jedem so einen Geburtsvorbereitungskurs. Alle Leute waren cool, mit denen wir da waren. Das habe ich selten erlebt. In meinem Freundeskreis sind nicht alle Leute cool. Und das hat echt Spaß gemacht.
Und hast du eine oder zwei Sachen, bleiben aber einer,
ja,
gelernt, die du so richtig mitnimmst, wo du denkst, ah krass, daran, ja, werde ich häufig denken?
Ja, also es waren tatsächlich wirklich viele Sachen, aber eine Sache, die mir hängen geblieben ist, das war auch in dem nicht im Einzelgespräch, sondern in dem Gruppengespräch, wo Jungs und Mädels ja, waren. Da meinte der Typ, weil wir ihm halt so Fragen über Lebenssituationen stellen konnten. Und dann hat einer erzählt, dass sie in einer ziemlich kleinen Wohnung wohnen. Mhm. 52 Quadratmeter, zwei Zimmer. Mhm. Aber einen großen Garten haben. Die wohnen auch relativ weit auf dem Land draußen. Und dann wollte er weiterreden und meinte so, ja, und die Wohnung. Und dann hat der Dozent ihn unterbrochen und meinte so, bleib da wohnen. Mhm. Bleib, egal wo ihr wohnt gerade, wenn ihr überlegt, umzuziehen wegen des Kindes, verwerft es, guckt es euch erstmal an.
Mhm.
Also, wenn ihr euch da wohlfühlt, bleibt da.
Mhm.
Und ich hatte auch den Gedanken, also reichen uns drei Zimmer mit Belly im Homeoffice, dann vielleicht später wieder und so. Sollen wir vielleicht umziehen, sollen wir uns eine andere Wohnung suchen, was an der Lebenssituation ändern? Und der meinte, nee, guck auf jeden Fall erstmal. Und das fand ich schon mal einen guten Tipp.
Ja, und das mit dem Wohlfühlen ist ein, das klingt so esoterisch,
ja,
aber das stimmt, das ist ein Faktor. Lieber in einer kleinen Wohnung, in der ich mich wohlfühle, komme ich, glaube ich, besser klar als in einer großen Wohnung, die ja auf dem Papier praktischer ist, aber wo ich mich nicht wohlfühle.
Ja, und der ganze Prozess umzuziehen und entweder mit einem Baby oder mit einer schwangeren Frau und in der Schwangerschaft und so, das ist.
Das Baby ist ja gerade erst umgezogen.
Das stimmt. Ja. Rausgeklaut wegen Eigenbedarf.
Das stimmt. So beginnt das Leben von jedem Menschen.
Ja.
Also es ist wirklich, die Knechtschaft beginnt schon mit der Geburt.
Exakt.
Wegen Eigenbedarf wird man rausgeklagt und so kommt man in die Welt, schreiend und nackt.
Ja, exakt. Und das habe ich auf jeden Fall mitgenommen und echt noch ganz, ganz viele andere Sachen und halt nette Leute kennengelernt. Das tut halt mega gut. Das kennt man ja auch aus anderen Lebenssituationen auch, wenn wir beide uns mit anderen Autorinnen und Autoren über unseren Job austauschen können, tut es gut. Und es tut generell gut, sich mit Leuten auszutauschen, die in der gleichen Situation sind.
Mhm.
Und in meinem Freundeskreis sind zwar auch Leute mit kleinen Kindern, aber schwanger ist gerade niemand.
Was ja auch ein großer Zufall wäre, wenn gleichzeitig schwanger.
Ja, stimmt.
Wobei es geht eigentlich, es sind ja 9 Monate.
Ja, genau, 9,5 sogar. Und das war halt irgendwie angenehm, sich da auch austauschen zu können mit den Leuten und so. Also war cool.
Vielleicht gehe ich auch mal hin, einfach so.
Ja.
Sehr
profilaktisch. Da habe ich letztens einen Gag gemacht, der ist komplett versandet. Der ist versandet.
Bei dem Geburtsvorbereitungskurs?
Nee, ich durfte mit zum, jetzt halten wir es einfach wieder nur noch privat, ich durfte mit zum Frauenarzt zu einer Ultraschalluntersuchung. Ich habe dir auch ein Bild geschickt. Ne?
Ich weiß.
Ja, okay. Und müssen wir irgendwann anders mal drüber reden. Und bei dem, dann bin ich hinter Belly hergelaufen und hinter der Arzthelferin, die uns in einen der Untersuchungsräume geführt hat. Und dann meinte Belly so, ach, in dem Raum war ich ja noch gar nicht. Und dann habe ich sehr laut gesagt, ach, ich schon. Und dann war Stille in der kompletten Praxis. War's leise.
Ja.
Ja, hilft auch nicht, wenn du den jetzt nicht appreciate.
Ich fand ihn gut. Das Tolle wird sein, bei deinem Kind, es kommt auf die Welt, es hat buchstäblich noch keinen einzigen Gag gehört.
Das stimmt.
Du wirst der erste Mensch sein, aus der Perspektive des Kindes, wenn du sagst High Five und er macht High Five, dann sagst du Down Low, dann will er Down Low machen, du ziehst weg und sagst Too Slow, denkt sich das Kind, what? Holy shit!
Wenn ich die Nase klaub, bin ich der lustigste Mensch. Wenn die Nase klaub, bist du einfach ein Genie.
Wie hat er das gemacht?
Ja.
Kuckuck, oh mein Gott, er hat gesagt, er ist weg und dann war er plötzlich wieder da. Mein Vater ist ein Comedy-Genie. Weißt du, was der kann? Mit seinem Daumen, der macht so, dass der Daumen sich so, dass
das
er so
ich nie
weggeht. Das kannst du nicht mal, oh okay.
Das konnte ich nicht.
Dann werde ich aber sowas von die Welt deines Kindes rocken.
Meine Hoffnung ist ja, das ist, glaube ich, habe ich in einer der letzten Folgen schon mal gesagt, dass wenn ich eine Frage habe, die ich nicht beantworten kann, dann rufen wir den Wissen macht auch Moderator an, das Onkel Tarkan.
Wie so ein Telefonjoker im echten Leben.
Genau. Und dann darfst du sagen, wie Meteoritenhagel funktioniert.
Das freut mich. Und ich werde dann häufig klingen wie eine KI-Stimme.
Ja.
Aber
das gesungen auch.
Gesungen auch.
Das ist immer noch du.
Top 5 Meteoriten im Weltall.
Ja, das war meine Tage, die letzten.
Das klingt anstrengend. Viel spannender als meine
Tage. Was war mit dir los?
Ja, ich habe halt KI-Stimmen beim Singen zugehört und irgendwelche Statistiken reingezogen.
Finde ich auch gut.
Und ansonsten work, work, work.
Aber ich glaube, was bei mir am meisten bei dem Geburtsvorbereitungskurs, jetzt bin ich schon wieder da, also es war einfach sehr prägend, die letzten zwei Tage, was da am meisten hängen geblieben ist, war eine Sache, die Hebamme erzählt hat, wo ich nicht dabei war, sie hat was aus einem vorherigen Kurs erzählt, was da war. Also bei diesen Kursen geht es ja logischerweise auch ums Atmen und wie man gemeinsam atmet und wie man Schmerz wegatmen, also man kann sich keinen Schmerz wegatmen, aber halt ein bisschen erträglicher machen und so. Und sie hatte in ihrem letzten Kurs, den sie gehalten hat, hatte die drei Experten fürs Atmen, hat sie erzählt, drei Männer.
Die wirklich Experten waren oder einfach nur Männer?
Der eine war Yoga-Lehrer, einer war Tiefseetaucher und einer war Freestyle-Kletterer.
Schon, aber das würde ich schon als Expertise fürs Atmen auf jeden Fall abkaufen.
Aber die haben sich wohl dann so gegenseitig gebattelt und gerade der Yoga-Lehrer muss sehr, der muss den anderen schon sehr erklärt haben, wie man richtig atmet. Und dann hat der Tiefseetaucher wohl einen Satz gesagt, der war irgendwie, wo tiefe Atemzüge herrschen, hat Schmerz keine Chance oder so.
Alles klar. Also sie waren so tief drin.
Genau. Und der Satz, der war aber so gut, dass der es ins Skript geschafft hat, das dann später rumgeschickt wurde. Und ich finde das so eine geile Vorstellung, dass du so einen Yoga-Lehrer hast, der sich, das hat die Sohn nicht erzählt, das ist in meinem Kopf dann passiert, dass du so einen Yoga-Lehrer hast, der sehr überzeugt von sich ist, und dann aber sein Kontrahent in dieser ganzen Konversation ist so gut befunden wird, dass sogar ein Zitat von ihm in dieses Skript das rumgeschickt
aber wird. Aber wie geil ist bitte der Job Tiefseetaucher? Oder ist das nur ein Hobby? Oder ist er jemand, der im Becken mal vom Fünfer gesprungen ist, bis ganz auf den Boden?
Seepferdchen gemacht hat einfach.
Und dann sagt er, ist Tiefseetaucher.
Nee, ich glaube, es ist schon ein Job.
Also
schon
du, was machst du? Also warum?
Schätze bergen.
Ist das so?
Ja, ich glaube schon.
Ist das dein Job als Tiefseetaucher?
Ja.
Du suchst nach Schätzen? Ja, bist du da nicht eigentlich eher Schatzsucher?
Musst dich entscheiden. Schatzsucher ist kein Ausbildungsberuf bei der IHK und Tiefseetaucher schon.
Es ist so, wenn du sagst, Mama, Papa, ich möchte Schatzsucher werden, sagen die, werd doch erstmal Tiefseetaucher. Werd doch
erstmal Tiefseetaucher.
Und dann kannst du das ja immer noch als Hobby machen.
Du willst Schatzsucher werden, aber unser Onkel hat mein Bruder hat einen Tiefseetaucher, eine Tiefseetaucherfirma.
Das ist das so ähnlich.
Da kannst du jetzt einen Lehrgang machen und kannst als Lehrling einsteigen.
Ja, was machen Tiefseetaucher? Warum macht ihr das?
Ich glaube tatsächlich, wenn es heißt, dass irgendwo die Santa Maria, mit der Kolumbus Amerika entdeckt hat, gesunken ist, dann wäre ein Tiefseetaucher, wobei, dann kommt ein U-Boot einfach.
Ja, und also ich glaube, ich verwechsel auch Apnoe-Taucher mit Tiefseetauchern. Also die Apnoe-Taucher oder Apnoe-Taucher?
Apnoe,
die machen das ja mit Luft anhalten.
Ja.
Und der Tiefseetaucher hat ja eine Sauerstoffflasche.
Ja.
Okay.
Also mit Sauerstoffflasche ist einfacher. Sag ich jetzt mal.
Weiß ich nicht, wir begeben uns da in ganz fremde Gewässer.
Tiefe Gewässer.
Egal. Ich finde die Vorstellung geil, dass der Tiefseetaucher so zitatwürdig dann auch angefangen hat zu reden, weil es gibt ja Menschen, die noch leben, während die Biografie geschrieben wird über sie.
Ja.
Wo dann zum Beispiel Helmut Schmidt oder so, da kommt dann ein Journalist auf den zu und sagt, hey, hallo Herr Schmidt und ich würde gerne, und dann sagt Helmut Schmidt, okay, Sie können mich begleiten. Oder er sagt,
Sie können mich begleiten.
Ja. Bringen Sie Zigaretten mit. Der hatte ja, kennst du die Geschichte?
Welche?
ehemaliger Bundeskanzler Helmut Schmidt, überzeugter Raucher. Und der hat immer Mentholzigaretten geraucht.
Ja.
Und irgendwann wurden diese spezifischen Mentholzigaretten aber verboten oder die Herstellung wurde eingestellt. Irgendwas in der Art.
Ja.
Und er wusste, okay, bald kriege ich die nicht mehr. Und dann hat er die sich tonnenweise einkaufen lassen und gebunkert. Und er hatte so einen Bunker mit Tonnen voll von diesen Mentholzigaretten.
Ich habe von meinem Deo 40.
40. Du bist Helmut Schmidt.
Ich bin Helmut Schmidt. Ich rauche dann auch das Deo.
Oder bei ganz vielen Menschen, von denen Journalistinnen und Journalisten denken, oh, die wären mal was. Zum Beispiel Bundeskanzler, wie Martin Schulz. Den hat ja auch Markus
Feldenkirchen hat er begleitet. Den
Spiegel. Genau, und gesagt, hey, ich würde gerne diesen Wahlkampf begleiten. Ja. Halt in der Hoffnung, dass der Bundeskanzler wird. Und dann hat man dieses geile
ausgegangen?
Buch. Ist es grandios gescheitert. War aber gut fürs Buch. Weil dann war es das große Buch über Scheitern. Und Martin Schulz hat gesagt, weißt du was, komm, scheiß drauf.
Fuck it.
Veröffentliche es trotzdem.
Ja.
Und da finde ich aber die Vorstellung so lustig, weil wenn mich so ein Journalist
ja,
die ganze Zeit begleiten würde. Ich würde auch dauernd versuchen, so extra Zitat würde ich zu reden. Und mich. Tarkan, wo haben wir denn die Kaffeetassen? Mit den Kaffeetassen ist es wie mit dem Leben. Um die Guten zu erreichen, muss man sich strecken. Was?
Das steht literally auf einer der Kaffeetassen. Einfach runtergelesen.
Was? Was hast du gesagt? Du hast mich nicht verstanden? Niemand versteht mich. Bis sie mich dann doch verstehen. Was? Wieso redest du so?
Meine Stimme auch so.
Und ja, dann halt so sehr zu, und dann immer wieder zum Biografen auch schielen, ob ja, er das auch notiert.
Ich glaube, sie haben vergessen, das aufzuschreiben. Entschuldigung.
Bei Cicero war das, oder Cicero war es tatsächlich so. Marcus Tullius Cicero hatte einen Sklaven, Tiro, und der musste so viel Scheiße mitschreiben, weil Cicero ein sehr eitler Mensch war, der halt sehr häufig auch in so kurzen, zitatwürdigen Sätzen geredet hat und dann ja, auch wirklich zu seinem Sklaven gesagt, das schreibt das auf. Sammel das, schreibt das auf. Dass der eine eigene Kurzschrift erfunden hat, um mithalten
dafür
zu können. Dafür ist schnelle Notieren von seinen Reden, von seinen kurzen Sätzen, weil der halt dauernd alle zwei Sekunden
gibt's
labert.
Gibt es eine Sammlung von diesen Zitaten?
Gibt es, hat er natürlich rausgebracht, hat er selber auch rausgebracht.
Natürlich.
Cicero, was natürlich auch wieder ein Arschloch-Move ist irgendwo, aber irgendwie auch geil. Und diese Kurzschrift ist bis heute die, auf die unsere Kurzschrift mit basiert.
Stenografie.
Diese, ja, das ist, der ist einer der Mitbegründer der Stenografie. Aber, Tiro hieß der.
Aber gibt es diese Zitate? Ich würde gerne ein paar von diesen Zitaten hören oder lesen.
Du, können wir jetzt uns vorsingen lassen von der KI-Stimme.
Oh mein, Top 5. Sollen wir mal ganz kurz, willst du mal kurz in deinem Handy suchen? Das ging aber schnell, Tarkan.
Ach, du machst jetzt offensichtlich mit Schnitt. Okay. Ja. Ich wollte jetzt andocken. Es gibt zahlreiche Bücher, die er damals ja, auch selber schon rausgebracht hat, die man kaufen
30
kann.
Minuten gesucht.
Ich habe jetzt einfach nur, na, das geht. Ich habe halt 30 Minuten, ich habe 2 Minuten nach Zitaten gesucht ja, und 30 Minuten nach einer KI-Stimme, die uns das vorsingen ja, kann. Und? Aber man muss sich dauernd dann so Probeabos, da habe ich irgendwo meine E-Mail-Adresse eingegeben und dann.
Ich war kurz zu Hause währenddessen.
Du warst nochmal beim Geburtsvorbereitungskurs. Ja, egal, ich will jetzt keine KI-Stimme vorsingen, okay, sondern ich kann einfach nur ein paar vorstellen. Man merkt halt an diesen Zitaten, die sind aus einem Zitat, also aus einem Notizbuch, das ist dann, also das ist das, wo er einmal gesagt hat, notier das.
Ja.
Da machen wir ein Buch draus und dann kurz dieses Buch und das sind halt alles so kurze Aphorismen.
Wie hat er das verkauft, wenn der das im Eigenverlag rausgebracht hat? Der lag ja in keiner Buchhandlung.
Ich weiß nicht, wie das
online
damals
verkauft?
Ging. Damals gab es auch Bücher. Und damals konnte man die auch kaufen, aber ich weiß nicht, wie die das gemacht haben, ehrlich gesagt, vor dem Buchdruck, wie er da abgecashed hat.
Ja, eben.
Weil es war ja auch, nicht alle können ja lesen und so. Ich glaube, es war reine Eitelkeit dann nur, diese Schriftrollen.
Bestsellerliste nur er auch. Wieder geschafft.
Schon wieder. Ja, man merkt halt, dass er so geredet hat, dass er wollte, dass das notiert wird. Es sind aber eigentlich sind es Tweets.
Und liest es jetzt eine KI vor oder liest du es vor?
Ich lese einfach vor.
Oh Gott.
Ja, es tut mir leid. Oft ist der Mensch sein größter Feind. Okay, Cicero.
Wann ist der Mensch nicht sein größter Feind?
Na
wenn
ja,
so ein Wolf vor dir steht.
Ja, dann ist der
dann Wolf. Ist der Wolf dann ist der Wolf sein größter Feind.
Gedanken sind zollfrei.
Aber die Gedanken sind frei einfach.
Ja,
das aber wie, also die Gedanken sind frei. Wie, oh, ist catchy.
Ist catchy.
Aber die Gedanken sind zollfrei.
Noch nicht ganz da. Nee,
noch nicht ganz
aber
da.
Aber er war der Erste. Auch hier, das Glück ist blind. Denkst du, ja, na, was ist das denn für ein abgedroschener
aber
Wandspruch?
Liebe
Moment.
Ist blind.
Genau, aber er hat anscheinend, das Glück ist blind. Also er hat wahrscheinlich dann die Grundlagen für viele auch Aphorismen, die wir so kennen, wie Liebe ist blind.
Ja, Glück ist blind. Das ist nicht schlecht.
Er war fast da.
Glück ist blind würde ich mir schon über die Cappuccino-Maschine schreiben.
Jeder Mensch kann irren. Aber im Irrtum verharren tut nur der Tor. Also nur,
ja,
jeder kann irren, aber nur
Tor?
Nur die Idioten. Die wirklichen Idioten.
Finde ich nicht so schlecht, Cicero.
Fahren im Irrtum. Ja, es ist sehr geschwollen auch gesagt.
Es ist halt, was war halt das Jahr 4.
Wie die Saat, so die Ernte.
Ja, was ja, man erntet, was man sät.
Ja. Der Schlaf ist das Bild des Todes. Okay.
Nee, der Schlaf ist der Bruder des Todes.
Cicero hat es, also.
Fast.
Fast. Er hat immer so die ersten Versionen. Und dann, das ist schon ganz gut, Cicero.
Der
aber wir gehen nochmal drüber. Er hatte keinen, es gab keinen Lektor.
Es gab keinen Lektor. Lektorus hatte keinen, sofort geköpft. Lektorus hat immer gesagt, wollen wir hier nicht Liebe statt Glück? Tod in die Arena.
So war er nicht ganz
drauf. Werft ihnen den Menschen zum Fraß vor.
Denn der Mensch ist der größte Feind des Menschen. Der sichere Freund wird im Unglück erkannt. Ja, das sehe ich.
Ja.
Aber ich sehe auch Tiro sehr häufig mit den Augen rollen, wenn Cicero mal wieder irgendwie eine krasse Weisheit
Ja, oder er hat halt, Tiro hat halt Sachen von sich mit reingeschrieben.
Wahrscheinlich hat
das
er dann.
Das kann man schon vorstellen. Die guten sind von Tiro einfach.
Schreib, Tiro, schreib auf. Der Stern ist der größte Feind des Menschen. Und Tiro so, ah, warum denn der Stern? Ich mach, der Mensch ist sich selbst der größte Feind. So, fertig. Ist ein bisschen besser.
Das hätte ich gern original. Hatten die damals schon so Papyrus und so? Hatten die
ja,
schon,
das
ne?
gab's.
Es gab nur keinen Buchdruck.
Genau, den hat Gutenberg erfunden.
Genau.
Sehr viele Jahre später.
Ja.
Und Bücher waren damals dann eben auch so Rollen.
Ja.
Das ist auch eine, jetzt bin ich wieder zu tief in Rom, aber die Biografie von Cäsar, die dann geschrieben wurde, wurde auch auf einer Papyrusrolle geschrieben.
Ja, aber waren das dann viele Papyrusrollen oder war es eine sehr, sehr lange Papyrusrolle?
Es war eine sehr lange Papyrusrolle.
Wirklich?
Und es gab aber auch oder
beides. Haben die ihn umgebracht, weil die keinen Bock mehr hatten, seine Biografie weiter auf diese Papyrusrolle zu schreiben?
Es ist vorbei, es reicht jetzt, komm, bring ihn um.
Brutus, komm.
Ich brauche ein gutes Ende.
Ja, genau.
Nee, es sind mehrere Rollen auch. Es sind sehr lange Rollen, aber es gibt auch mehrere Rollen. Und die erste Rolle ist verloren gegangen. Und deswegen beginnt seine Biografie mit in seinem 15. Lebensjahr. Legt er
direkt
die
mit dem Spoiler
des
auch.
Mannes an.
Wie bei uns, direkt mit dem Spoiler begonnen.
Ja, er wird so 6-mal erstochen. 50 Jahre früher. So fängt seine Biografie an.
Aber wäre geil, wenn dann der Biograf, der das ganz am Anfang schon hinschreibt, am Schluss der Mörder ist.
Oh.
Und er, oh, das ist ein guter Film.
Damit seine Biografie, er merkt, seine Biografie ist lame. Der Typ, den ich biografiere, das Leben das ist nicht ganz rund.
Weil er plant den Mord von Anfang an.
Ja.
Also er schreibt, er beginnt wirklich mit, er wird von seinem Stiefsohn oder was Brutus war, erstochen. In den Iden des März und plant 50 Jahre lang den Mord an Cäsar. Er weiß von Anfang an den Tag des Todes.
Versetz es ins Jetzt, nennt es der Biograf und es ist eine Serie.
Ja.
Ein Typ, der jemand anderen, also es fängt an mit, dass der Typ, über den die Biografie gemacht wird, stirbt.
Ja.
Und dann kommt so ein Flash-Forward 30 Jahre früher oder was auch immer. Oder 2 Jahre früher.
Okay, das kannst du machen. Und dann ist der Twist, dass der Biograf am Anfang schon den Satz schreibt. Okay, ich würde, glaube ich, anfangen mit, wir sind in einem abgedunkelten Arbeitszimmer. Es brennt eine, über dem Schreibtisch brennt eine Lampe, Kerzenlicht flackert. Jemand tippt auf dem MacBook, tippt den Satz und dann wurde er erstochen. Punkt. Und dann wurde Gaius erstochen.
Ach, du bist aber trotzdem bei Cäsar. Du wirst
genau,
es nicht
jetzt weil MacBook schwierig im Jahr 4.
Ja, stimmt.
Dann wurde Gaius erstochen. Punkt. Dann klingelt das Telefon und wir sehen, wie der Biograf den Auftrag erst annimmt.
Ich schreibe die Biografie. Oh,
ja.
Das ist nicht schlecht.
So,
und dann fängt die Serie
machen.
An.
Ja, so will ich's machen.
Und das MacBook ist sehr wichtig als Product Placement dann.
Das MacBook ist Product Placement. Genau. Er trinkt währenddessen auch ein Red Bull und isst was von McDonald's.
Kennst du, ich bin mir auch hier, ich habe es im Internet gesehen, ich glaube, es ist wahr.
Dann stimmt's.
Das ist in Mexiko damals die Marke Cerveza Cristal so ein Bier gab, die auf ganz besondere Art und Weise Werbung gemacht haben. Nämlich indem die in Film nicht gesagt haben, und jetzt Cut und jetzt kommt Werbung, sondern die Werbung so an den Film angeschnitten haben, dass man nicht gemerkt hat, dass jetzt Werbung ist.
Wow.
Dass zum Beispiel bei Star Wars, wenn die Kamera irgendwie Obi-Wan Kenobi zeigt oder was auch immer, und dann sieht man, dass er da unten rumfummelt an seinen Händen und im Film holt er eigentlich sein Laserschwert raus und die Kamera geht runter.
Ja.
Dann fing die Cerveza Kristallwerbung damit an, dass die Kamera runtergeht, also unsichtbarer Schnitt, und dann holt er Cerveza Kristall raus.
Nein, ernst.
Und dann geht's weiter. Also die beste Schleichwerbung, die du je gesehen hast, die aber obviously, also offensichtlich ist das nicht Teil von Star Wars.
Gab es keinen Werbetrainer?
Es gab
keinen Trainer. Hat niemand irgendwo geklopft?
Gar nichts. Überhaupt nichts. Na klar ist offensichtlich, dass der nicht jetzt wirklich Cerveza Cristal singt. Und es ist wahnsinnig lustig.
Geil.
Wie Obi-Wan Kenobi dann dieses Bier aus seiner Robe zaubert und dann dieser Slogan kommt. Naja.
Bier, du trinken musst. Das Yoda, ne?
Cerveza Cristal.
Ich find's geil.
Ja,
wie sind wir da hingekommen jetzt?
Weiß ich nicht mehr. Hau ich in die, weil es nacherzählt nicht so lustig ist wie gesehen, in die Begleitmaterialien für die Folge. Und damit wäre ich schon bei dem großen Aufruf, folgt uns doch. Dann seht ihr diese ganzen Begleitmaterialien auch immer. Wir posten die nämlich auf Instagram, @gefühltefakten. Und folgt uns auch gerne, @christian_huber, @tarkanbakci. Auf Instagram und auch auf TikTok.
Yes.
Da findet ihr uns auch auf @gefühltefakten. Und ja, hört uns, empfehlt uns weiter. Bitte empfehlt uns weiter. Das hilft uns doll, doll, doll.
Das hilft wirklich wahnsinnig.
Und macht große Aktionen überhaupt erst möglich, wie eine Tourplan oder Merch, eigentlich alles, der ganze, weil das sind
das
wir machen diesen Podcast, da ist jetzt keine große Produktionsfirma, die sagen kann, hey, und hier haben wir irgendwie Budget für das und das. Nee, das füttert sich alles selbst. Das heißt, je mehr Menschen diesen Podcast hören, desto mehr können wir mit diesem Podcast machen.
Und desto länger können wir es auch machen.
Ja, weil, also, weil ich, nee, das dürfen wir nicht sagen, dass ich es auch, nee, wir können das Büro nicht zahlen.
Wir können das Büro nicht bezahlen.
Ja, dann müssen wir zurück in dein Wohnzimmer. Irgendwann
in meinem Wohnzimmer aufnehmen.
Nein, ja, waren wir keine auch. Schlechten Folgen.
Das stimmt.
Und jetzt, wo irgendwie Belly dann da schwanger rumliegt, ist das bestimmt für sie auch cool,
das
wenn wir dann
einen
Podcast machen. Das ist ja wahnsinnig.
Und wenn das Baby
angenehm
da ist, wird es für alle Hörer und Hörerinnen auch mega angenehm.
Das wird toll. Oder wir gehen bei mir in die Küche.
Ja, die Wohnung ist.
Was die Wohnung ist. Und dann im Hintergrund die ganze Zeit irgendwie Gläser klimpern.
Ja, klasse.
Und das klingt super. Also, wenn ihr das wollt, dann empfehlt es nicht weiter.
Oh nein, ja.
Ach, helft uns bitte einfach.
Ja,
genau. Und dann ist jetzt hier Christian Huber mit dem Highlight der Woche.
Mein Highlight der Woche ist, ich habe wieder was über eBay Kleinanzeigen verkauft, einen Pulli, der mir nicht mehr, also ich nicht mehr anziehe. Einfach, ich mache gerade Marie Kondo-mäßig. Mhm. If it doesn't spark joy, dann fliegt's raus. Und über Kleinanzeigen einen Pulli verkauft. Und ich habe immer meinen DHL-Versandmann meines Vertrauens. Das ist hier so, am Eigelstein ist das so ein Laden. Der nimmt halt Pakete an. Also ich muss nicht extra zur Post. Sondern wenn das alles richtig vorfrankiert ist und mit diesem Etikett beklebt ist und so, scannt er das. Und man muss teilweise nicht mal das Etikett draufkleben, sondern hat dazu einen geilen QR-Code. Hat er so eine Maschine, es macht Piep, der nimmt das Paket, ich gehe wieder, alle sind happy. Und jetzt war ich bei dem wann war das? Vorgestern, kurz nachdem ich heimgekommen bin. Und hat ein Paket dabei und einen QR-Code auf dem Handy. Und hat vorher halt alles eingetippt, Absender, Empfänger. Und gehe bei ihm rein und vor mir war ein Kunde, der irgendwie alles falsch gemacht hatte. Das Paket war schlecht eingepackt, es ist auseinandergefallen. Es war nicht richtig etikettiert, nicht richtig frankiert, Desaster. Der ist dann gegangen und dann hat mein Paketmann halt mit mir angefangen zu lästern, wie unfähig die Leute sind und die Leute generell und was die für Leute reinkommen. Und ich halt richtig mitgemacht. Ja, und der Typ, wie der schon aussah. Und man hat das sofort gesehen, wie wickelt der denn zu Hause sein Mummer ein und wie müssen die Weihnachtsgeschenke aussehen, hahaha. Und da haben uns, glaube ich, 10 Minuten haben uns ausgelassen, wie dumm die Menschen sind, die es nicht schaffen, Pakete zu verschicken.
Wie sah dein Paket aus?
Mein Paket sah vorbildlich aus. Es war ein Schuhkarton mit Panzertape einmal längs und einmal quer rum, ganz rumgewickelt. Perfekt.
Okay, ich dachte, das ist die Pointe, dass du dann das Paket hinreichst und das ist so, das passt aber nicht ganz.
Nee, das ist nicht die Pointe.
Okay.
Die Pointe ist, ich habe dann den QR-Code hin, Piep, hat alles gepasst, er klebt das Etikett auf die auf das Paket drauf. Ich gehe wieder, krieg so einen Zettel mit der Sendungsnummer und wo Absender und Empfänger die Namen nochmal draufstehen. Ich fotografiere es ab, weil ich fotografiere das immer ab und werfe dann den Zettel weg. Fotografiere es ab und sehe so, Absender Christian Huber, Empfänger Christian Huber, fuck.
Ah.
Nein! Ah, shit. Ja, dann komme ich online, bin ich vor dem Laden stehen geblieben, geregnet hat's und ich habe online geguckt und habe gesehen, mein MacBook hat, als ich das Online-Etikett bei DHL ausgefüllt habe, automatisch gedacht, das muss selber die Felder ausfüllen und hat meinen Namen.
Das hat schon mal, aber das hat bei Empfänger schon mal den Absender gespoilert. Und gleich bei Absender, Christian Huber. Ja,
genau, exakt. Die Serie ist bei uns. Und dann habe ich halt online geguckt, ja, ist alles falsch? Hat das alles falsch versehentlich oder halt automatisch übernommen? Und nee, es war nur der Empfänger falsch. Die Adresse war immer noch die richtige Adresse. Dann bin ich nochmal rein und habe gesagt,
hey,
hi.
Wissen Sie noch, als wir eben über Leute gelästert haben?
Noch? Ich habe wirklich gesagt, wissen Sie noch, vor 30 Sekunden, als ich mich lustig gemacht habe über Leute, ich habe es dann nur auf mich genommen, können Sie sich erinnern? Und dann hat er gesagt, ja, ich kann mich erinnern. Ich so, ich bin diese Leute und habe ihm das halt erklärt. Und dann hat er hatte das Paket wieder geholt und hat so lieb meinen Namen auf so einen Klebezettel, den Namen von dem Empfänger auf so einen Klebezettel geschrieben und hat das so perfekt drüber geklebt und so. Und er hat sich so viel Zeit genommen und hat mir dann noch irgendwie eine halbe Stunde erzählt, dass er nach Dortmund ging, das Paket in Dortmund, mein Paketausfahrer war. Das war dann ein bisschen lang. Aber das war es mir wert, dass ich kein neues Etikett kaufen musste.
Okay.
Und der hat mir echt den Tag gerettet.
Und süß, dass ihr, obwohl ihr gemeinsam eure Beziehung basierte auf Hass,
ja,
aber ist geendet in Liebe. Und das finde ich schön, dass er dir dann so wohlwollend entgegengekommen ist und aus dieser oberflächlichen Nesterbeziehung dann eine tiefgreifende Freundschaft für die nächsten 30 Sekunden wurde.
Es war schon auch eine tiefgehende Lästerbeziehung, die wir hatten. War beides tiefgehend. Ja, das war mein Highlight der Woche. Ja. Shoutout an meinen Kioskmann.
Eine sehr wichtige Sache noch. Ist mir gerade schlagartig klar geworden. Mhm. Völlig vergessen. Das Gefühl Fakten Sponsoring läuft ja noch.
Yes!
Wenn ihr das hier am Donnerstag hört, wo diese Folge rauskommt, dann habt ihr noch bis Freitag 12 Uhr Zeit.
12 Uhr Mittag.
Auf unserem Instagram-Kanal abzustimmen, @gefühltefakten. Und mit einem Like eure Stimme dem Verein zu geben, den ihr dieses Sponsoring am meisten gönnt. Es ist sehr schwer zu entscheiden, weil es alles tolle Vereine sind. Ihr könnt auch mehrmals liken. So sind wir drumherum gekommen.
Ich habe alles geliked.
Einfach alles geliked.
Alle Beiträge geliked.
Eben. Und Freitag um 12, also morgen, wenn das hier aktuell der Donnerstag ist, wo diese Folge rauskommt, archivieren wir alle Beiträge, werten in einem hochkomplexen Verfahren aus, welche Like-Zahl die größte Zahl ist.
Die KI, wir lassen uns von der KI die Like-Zahlen vorsingen.
Ja. Und dann steht der Gewinner, die Gewinnerin, der Gewinnerverein quasi fest und wir werden diesen Verein kontaktieren und das Sponsoring anschmeißen, gucken, was wir sponsern können und wie und geben dann natürlich auch nochmal ein Update. Aber jetzt erstmal, falls ihr noch nicht abgestimmt habt, letzte Chance, bis Freitag 12 Uhr könnt ihr noch eine Stimme in Form eines Likes verteilen an dem Verein eures Herzens.
Yes, geht auf instagram.com/gefühltefakten.
Und lasst euer Like da. Dann bis nächste Woche. Tschüss.
Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakci.